Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Mein Name ist Christian Silos und bei mir sind heute Michaela Tix und Ron Heinen. Hallo.
Hallo ihr beiden.
Hallo.
Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind in unseren Folgen ja häufig schon ein bisschen nerdig. Ich glaube, das müssen wir uns selber eingestehen und ich glaube, heute wird es vielleicht noch mal eine Stufe nerdiger, weil wir wollen über die Reform der allgemeinen Netzentgeltsystematik sprechen. Wichtiges Thema, großes Thema. Kurz Agnes, da hat die Bundesnetzagentur als zentraler Player ja immer ein Faible dafür, sich irgendwie lustige Abkürzungen einfallen zu lassen. Oft sind es weibliche Vornamen. Bevor wir mit diesem Thema aber die Hörerinnen und Hörer gleich zum Anfang schon verschrecken, Ron, lass uns doch mal kurz drauf gucken. Du bist unser absoluter Regulierungsnerd mittlerweile. Du hast schon so viele Workshops bei der Bundesnetzagentur verfolgt, viele, viele Stunden. Warum ist Agnes so wichtig?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss aber eins noch vorweg sagen, wir haben auch schon so oft über Agnes gesprochen. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer sind da schon gut drauf vorbereitet. Und ja, wir werden ein bisschen abnörden, aber auch gar nicht so viel. Also wir versuchen das natürlich auch schön runterzubrechen. Also warum ist Agnes wichtig? Die aktuelle Netzentgeltsystematik geht im Kern auf das Jahr 2005 zurück. Damals hatte Deutschland noch ein ganz anderes Energiesystem. Ein Großteil des erzeugten Stroms stammte aus Kernenergie, Kohle und Erdgas. Die Erneuerbaren spielten eigentlich kaum eine Rolle. Jetzt, 21 Jahre später, ist das natürlich komplett anders. Und inhaltlich geht es also darum, die neue Netzentgeltsystematik fit für die Energieversorgung der Gegenwart und Zukunft sozusagen zu machen. Es passt einfach nicht mehr ins System, wie unsere Netzentgeltsystematik heutzutage ausgestaltet ist. Das zeigt sich ja auch an, also die Kosten sind natürlich auch extrem gestiegen in den letzten Jahren. Bei den Haushalten sind es rund 30% der Stromrechnung, die Netzentgelte ausmachen. Die Netz- und Engpassmanagementkosten steigen. Die Verteilung ist vielleicht auch nicht so ganz fair. Die Stromanspeisung wird immer volatiler. Die Netzanschlusskapazitäten werden immer knapper. Also es gibt relativ viele Gründe, warum es eine neue Netzentgeltsystematik braucht. Deswegen hat die Bundesnetzagentur auch verschiedene Ziele formuliert, die so eine Netzentgeltsystematik mit sich bringen soll.
Bei Agnes geht es ja vor allem um die Kostenverteilung, die du angesprochen hast. Wir kommen ja aus einem System, wo vor allem die Anzahl der Netznutzer die Erfordernis des Netzausbaus und der Netzkosten bestimmt hat. Das hat sich aber längst gedreht. Du hast es gerade sozusagen in einem ganz schnellen und kurzen historischen Abriss aufgezeigt. Heute sind es ja vor allem die Millionen von Einspeisern, von Solaranlagen, Windanlagen, von Speichern, Wärmepumpen, Elektroautos, die Netzkosten auch stärker mitbestimmen und die sind bisher noch nicht beteiligt und genau da will die Bundesnetzagentur ja auch ansetzen und eben das neue System in diese Richtung drehen.
Genau, also wir sind von einem zentralen Energiesystem in ein dezentrales Energiesystem mittlerweile in der Überführung und das Ziel ist ja ganz klar, wo es hingehen soll. Ne? Und das ist der Kerngedanke, worum es bei Agnes geht. Also das ist der inhaltliche Kerngedanke. Und jetzt gibt es noch einen rechtlichen Hintergrund. Im Jahr 2021 hat der Europäische Gerichtshof die Unabhängigkeit der Bundesnetzagentur bestätigt und festgelegt, dass bis zum 31.12.2028 die Netzentgeltsystematik umgestellt werden muss durch die Bundesnetzagentur. Das ist also sozusagen der zweite Grund, warum das jetzt auch die Bundesnetzagentur macht und nicht das Bundeswirtschaftsministerium zum Beispiel.
Weil die entsprechenden Verordnungen, die dem Ganzen zugrunde liegen, dann zu diesem Datum auslaufen. Wir haben einen Teil, hat die Bundesnetzagentur schon erneuert über den sogenannten Nest-Prozess. Da ging es vor allem auch um den Effizienz des Netzbetriebs. Jetzt geht es bei Agnes vor allem um die Kostenverteilung. Die Bundesnetzagentur hat zahlreiche Workshops durchgeführt. Es wurde ja durchaus immer wieder gelobt, dass die Bundesnetzagentur in dem ganzen Prozess die Branche oder die verschiedenen Branchen, weil natürlich auch Industrie mit vertreten ist, die Speicherbetreiber, die erneuerbaren Betreiber, die Netzbetreiber. Also es gab viele Anhörungen, Workshops, Austausch mit der Branche. Und jetzt, heute reden wir eben darüber, weil die Bundesnetzagentur in dieser Woche quasi ja so eine Art erste Vorfestlegung veröffentlicht hat. Also Ziel ist ja erstmal jetzt demnächst einen Festlegungsentwurf zu erstellen. Und das, was uns jetzt seit dieser Woche vorliegt, ist ja quasi sowas wie der Entwurf für den Festlegungsentwurf. Und die Bundesnetzagentur zeigt einmal auf, wie die Argumente der unterschiedlichen Branchenvertreterinnen und Vertreter bei ihr angekommen sind. Und sie zeigt natürlich auch auf, wo sie perspektivisch hin will. Nimm uns mal mit, was sind so die Kerneckpunkte?
Genau. Also im Grunde, das glaube ich, ist nochmal wichtig zu betonen, das ist nicht der Festlegungsentwurf. Das wurde im Vorfeld, glaube ich, das ein oder andere Mal falsch verstanden und auch dann falsch in der Öffentlichkeit so gesagt. Es ist ein Zwischenstandsbericht. Also die Bundesnetzagentur sagt sozusagen, da stehen wir gerade und da arbeiten wir jetzt weiter. Es wird auch keine Konsultation dieses Zwischenstands geben, sondern es geht jetzt darum, den Festlegungsentwurf zu veröffentlichen. Das wollte ich einfach nur nochmal gesagt haben, weil ich glaube, das wurde manchmal falsch dargestellt. Ich glaube, ich kann jetzt auch nicht die ganze Herleitung machen. Wir haben ja hier schon oft drüber gesprochen, was die Pläne sind. Und im Kern bleibt es auch bei der inhaltlichen Ausrichtung. Also wir werden weiter zwischen Finanzierungs- und Anreizfunktionen unterscheiden. Die Finanzierungsfunktion soll die Finanzierung der Netze anreizen oder die Bezahlung machen. Und die Anreizfunktion soll dazu führen, dass Flexibilitäten und die Dynamisierung des Netzbetriebs sozusagen ermöglicht werden. Was ist jetzt passiert? Ich würde, wenn man es mal zusammenfassen sollte, würde ich sagen, ist die Bundesnetzagentur einen ja doch relativ großen Schritt auf die vor allem Netzbetreiber zugegangen und hat das System in den letzten Monaten nochmal deutlich entschlackt. Die Finanzierungsfunktion verzichtet jetzt auf einen Arbeitspreis und stattdessen sollen Einspeiser, Speicher und Elektrolyseure beziehungsweise alle Anlagen ab 30 kW einen Kapazitätspreis zwischen 4 und 7 Euro je kW zahlen. Das ist auch europarechtlich vorgegeben, dieser Wert, also das ist ein Maximalwert, das heißt, da bewegt man sich auch wieder auf EU-Recht, da hatte die Bundesnetzagentur auch, glaube ich, keinen Spielraum, so wie ich das verstanden habe. Und warum jetzt ein Kapazitätspreis statt ein Arbeitspreis? Das Ziel ist, die Auswirkungen auf die Strommärkte möglichst zu vermeiden. Und deswegen der Weg über Kapazitäten. Ich habe es vorhin auch schon gesagt, Netzanschlusskapazitäten sind rar und deswegen macht es auch Sinn, über Kapazitäten zu gehen. Alle Kunden, die jetzt weniger als 30 kW haben, also Haushaltskunden und Prosumer, zahlen stattdessen einen Grund- und Arbeitspreis. Im Grunde bleibt das System also so, wie es auch jetzt bekannt war, also wie man es aus seiner Stromrechnung kennt. Prosumer sollen dabei einen etwas höheren Grundpreis zahlen als normale Haushaltskunden, weil sie sich so besser an der Netzfinanzierung beteiligen sollen. Weil wir haben ja jetzt so ein bisschen den Missstand, dass man als Prosumer oft im Eigenverbrauch seinen eigenen Strom bezieht, aber natürlich die Netzfunktion und die Netzstabilität trotzdem erhalten bleibt. Also man hat immer Strom, auch wenn man kein PV aufs Dach scheint. Deswegen sollen Prosumer ein bisschen mehr sich daran beteiligen und man geht jetzt also den Weg über einen etwas höheren Grundpreis. Und die Bundesnetzagentur geht davon aus, dass es in der Regel so maximal 100 Euro pro Jahr mehr kosten soll.
Und wie war da so die Reaktion? Ich kann mir vorstellen, wir reden ja gerade darauf, auch die Förderung für kleine Solaranlagen runterzuschrauben. Ich vermute, dass da jetzt ein höherer Grundpreis jetzt für den Haushalt auch nicht besonders gut angekommen ist, oder?
Ja, also so richtig gut angekommen ist es nicht. Der BSW Solar zum Beispiel hat auch schon berechnet, dass es in einzelnen Netzgebieten auch zu mehr als 100 Euro kommen könnte. Also bei Bayernwerk zum Beispiel haben sie ausgerechnet, dass es 150 Euro im Jahr sein könnte. Was, glaube ich, aber so ein bisschen das Kernproblem ist, glaube ich, gar nicht so der Grundpreis, sondern das ist eine fehlende Flexibilisierung dadurch einfach. Also es gibt keine Flexibilisierungsanreize über dieses Modell, weil, und dazu kommen wir dann jetzt gleich, die Anreizfunktion noch nicht so richtig klar ist. Dynamische Netzentgelte, vor allem in der Niederspannung, da ist die Bundesnetzagentur noch sehr am Grübeln, wie das gestaltet werden kann. Und ich glaube, das ist so vor allem die Kritik, diese Mischung aus einem erhöhten Grundpreis und fehlenden Flexibilisierungsanreizen, das ist so das Hauptproblem.
Dann lass uns doch vielleicht mal einen Schritt zurückgehen, bevor wir dann sozusagen auch wahrscheinlich bei den dynamischen Netzentgelten nochmal rauskommen und darüber auch länger reden werden. Es gab ja eine ganz große Diskussion eigentlich, die jetzt auch die letzten Wochen bestimmt hat, um das Thema Vertrauensschutz. Die Bundesnetzagentur hat in Frage gestellt, ob die Regelung, die bisher vorgesehen war, dass Batteriespeicher, Elektrolyseure, die noch bis August 2029 ans Netz gehen, also genauer Stichtag 4. August 2029, dass die für 20 Jahre von den Netzentgelten befreit werden. Da gab es dann in einzelnen Workshops Verlautbarungen der Bundesnetzagentur, die das in Frage gestellt haben. Und das war tatsächlich ein Riesenaufreger. Man sagt, das ist ja auch so ein Grundfeste, gerade in Deutschland, wenn man einmal was gesetzlich zugesagt hat, dann hat das Bestand. Und die Bundesnetzagentur hat daran gerüttelt. So, und dieses Rütteln lässt sie jetzt. Es bleibt bei dem geltenden Vertrauensschutz.
Ja, es bleibt beim Vertrauensschutz. Böse Zungen würden auch behaupten, dass dieser Zwischenstandsbericht überhaupt nur entstanden ist, weil man das klarstellen musste, dass es diesen Vertrauensschutz weiterhin geben wird. Aber dabei ist jetzt eine neue Bedingung hinzugekommen. Also vielleicht nochmal einen Schritt ganz zurück. Es geht nicht nur um Batteriespeicher, sondern die Bundesnetzagentur hat jetzt ein System entwickelt, was für alle Anlagen, also auch für Einspeiser und Elektrolyseure gilt. Also erstmal ein vereinheitliches System, das ist immer gut. Und jetzt ist diese Gewährung des Vertrauensschutzes an zwei Bedingungen gebunden. Die erste Bedingung ist, die Inbetriebnahme der Anlage muss bis zum 4. August 2029 erfolgen. Warum 4. August 2029? Das ist diese Regelung, die im Paragraf 118 Absatz 6 Energiewirtschaftsgesetz, glaube ich, damals festgelegt wurde, dass für eine Zeit von 18 Jahren die Netzentgeltbefreiung gilt. Das ist aus dem Jahr 2011. 18 Jahre sind wir beim 4. August 2029. Das ist die Herleitung. Genau. Da ist jetzt also die Bundesnetzagentur auf die Branche zugegangen und gesagt, das ist das Datum, was eigentlich immer klar war, und das gewähren wir euch jetzt auch. Und das Zweite, und das ist jetzt eigentlich ein ganz spannender Kniff, ist die zweite Bedingung, die finale Investitionsentscheidung, die muss vor Inkrafttreten der Agnes-Festlegung gefallen sein. Und die Agnes-Festlegung soll ja bekanntlich bis zum 31.12.2026, also in diesem Jahr noch, kommen. Also ist das jetzt sozusagen die neue Deadline für den finalen Investitionsentscheid. Also der 1.1.2027 ist sozusagen, danach ist man raus. Dann wird es keinen Vertrauensschutz mehr geben. Das heißt, wahrscheinlich wird es jetzt einen ziemlichen Run auf alle Netzbetreiber gehen und jeder wird jetzt versuchen, noch sich Netzanschlüsse zu sichern und dann halt auch möglichst schnell die Projekte so weit zu kriegen, dass man einen finalen Investitionsentscheid treffen kann. Die Bundesnetzagentur hat auch definiert, was unter einem finalen Investitionsentscheid zu verstehen ist. Und das ist der Fall, wenn 50% des Investitionsvolumens schon verbindlich bestellt wurden. Das heißt, also da ist auch eine Definition mitgeliefert. Man kann also nicht einfach nur sagen, wir fällen einen finalen Investitionsentscheid, sondern es ist auch an die Bedingungen geknüpft, dass auch Teile bestellt wurden. Und Achim Zerres, Leiter Regulierung bei der Bundesnetzagentur, hat das auch begründet. Weil man möchte wissen, mit wie vielen Anlagen man am 5. August 2029 sozusagen dann in die neue Netzentgeltsystematik geht. Also man möchte es einfach wissen. Und deswegen auch jetzt dieser relativ kurze Zeitraum, damit man das dann halt weiß, wenn man in die neue Netzentgeltsystematik geht. Und die Netzentgeltbefreiung gilt dann für maximal 20 Jahre. Maximal ist auch eine interessante Formulierung, weil vielleicht ist es auch weniger, das weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall maximal 20 Jahre, nicht 20 Jahre.
Alles klar, vielleicht hake ich da mal ein, weil da war der Aufschrei natürlich groß, weil das ist ja eine neue Bedingung, die vorher so nicht bekannt war. Das wird, einfach mal um ein Beispiel zu machen, bei einem großen Elektrolyseur in Hamburg am Kraftwerkstand in Moorburg, da sind die Anlagen schon bestellt, die kommen in den nächsten Wochen an. Also für solche Unternehmen ist das kein Problem. Für manch andere aber, die vielleicht nur einiges auf dem Papier haben, aber eben noch keine Bestellungen ausgelöst haben, wird das dann halt von der Zeit, könnte das durchaus knapp werden. Das ist auch die Reaktion. Also mein Kollege Thorsten und ich, wir haben uns ein bisschen umgehört bei Unterelektrolyseurbetreibern. Drei haben wir angefragt. Einmal Luxcara, ein großer Finanzierer, die auch dieses große Projekt in Hamburg mitfinanzieren. Ein kleiner Elektrolyseursbetreiber, ne, Live, der aber auch in Lubmin ein großes Projekt plant und da, glaube ich, noch nicht so richtig weit ist. Und noch einen dritten, tatsächlich die EWE, die auch ein großes Projekt plant. Und da war unisono eigentlich die Einschätzung, das macht es jetzt deutlich schwieriger, ne? Also weil das wird halt jetzt eine harte Sache, das bis zum bis zum Ende des Jahres dann schon alles da zu haben. Dadurch wird das nochmal neu gewürfelt und trotzdem ist das Signal, aber was vom Deutschen Wasserstoffverband kommt, das ist erstmal ein wichtiges Signal. Ne? Man hat da, glaube ich, schon gezittert innerhalb den Unternehmen, vor allem auch bei denen, die groß auch Fördergelder auch für die IPCEI-Projekte bekommen haben. Alles ist durchgeplant, alles war da und jetzt wackelte dieser Vertrauensschutz. Von daher ist jetzt schon nochmal das Signal, das bleibt jetzt zumindest in Großteil dabei, ein wichtiges Signal, was die Branche, ja, doch durchaus begrüßt.
Und ich glaube, das Argument der Branche, also vor allem der Batteriespeicherbranche, die ja besonders laut beim Vertrauensschutz war ja auch immer, dass es sehr viele Projekte gibt, die schon relativ weit fortgeschritten sind, bei denen jetzt das Infragestellen des Vertrauensschutzes dazu führen würde, dass man keinen finalen Investitionsentscheid trifft. Und das ist sozusagen auch eins der Argumente der Bundesnetzagentur, dass man halt vor allem weit fortgeschrittene Projekte, die nicht damit planen konnten, dass eine Netzentgeltbefreiung nicht mehr geben wird, dass man denen halt zuvorkommt. Aber, und ich glaube, also das wird so nicht gesagt, aber das ist meine Interpretation, eigentlich will man dieses Doppelsystem nicht, weil sonst hätte man ja auch gar nicht das in Frage stellen müssen. Ne? Und das ist jetzt sozusagen der Kniff, um die bereits weit fortgeschrittenen Projekte, ja, um das denen zu gewähren, aber Neuprojekten halt auch klar zu sagen, so, ihr habt Pech gehabt. Das ist, glaube ich, so der Kniff, den man da gewählt hat.
Gleich doch, die zweite Sache ist natürlich, das eine ist, dass jetzt viele Projekte, die damit geplant haben, jetzt, ne, damit jetzt auch weiterplanen dürfen. Das ist ja schon eine große Erleichterung für viele Player im Markt. Die zweite große Frage ist aber, was passiert danach? Wie wird es mit diesen Sondernetzentgelten, die jetzt in dem Papier auch kommen, wie wird das aussehen? Ne? Und da ist jetzt auch der Ruf, es muss schnell was passieren, wir müssen Klarheit haben, was passiert denn mit den Projekten ab 2030? Wie geht es da weiter? Weil es gibt Unternehmen, die halt das Kapital einsammeln müssen. Industriekunden müssen ja dann Abnahmeverträge tatsächlich schließen, damit auch so große Projekte überhaupt zustande kommen können. Und da ist jetzt die große Frage, die überall hängt, was passiert ab 2030? Und da soll wohl jetzt im nächsten Jahr doch einiges entwickelt werden. Und da ist auch die Stellungnahme der Unternehmen, ja, wir wissen jetzt noch nicht genau, wie es weitergeht. Da müssen wir jetzt schnellstmöglich Klarheit haben, damit wir unsere Projekte aufs Gleis bringen können.
Ich finde auch den Aspekt interessant, mal zu hinterfragen, ist das dann überhaupt noch eine Netzentgeltbefreiung, wenn dann später doch dynamische Netzentgelte kommen? Also nur weil da das Wort dynamisch davor steht, sind es ja trotzdem Netzentgelte, die dann auch für Bestandsspeicher greifen werden. Das hat Bundesnetzagentur-Vizepräsidentin Barbie Haller bei der Vorstellung auch nochmal deutlich gesagt. Also eine echte Netzentgeltbefreiung ist es nicht. Es kommen die dynamischen Netzentgelte. Die wird gerade in der Speicherbranche, werden die nicht so negativ aufgenommen, weil Speicherbetreiber durchaus auch Chancen sehen, im Rahmen von dynamischen Netzentgelten sogar Zusatzerlöse zu erzielen. Aber ob das dann so ist, das wissen wir Stand heute eben nicht, weil noch völlig unklar ist, in welcher Form die dynamischen Netzentgelte kommen.
Vielleicht nochmal als Hintergrund, weil ich glaube, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Der Vertrauensschutz, der gilt ausschließlich für die Finanzierungsfunktion der Netzentgelte, also für die Kapazitätspreise, nicht für dynamische Netzentgelte. Über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Das ist die Anreizfunktion, nur damit verständlich ist, warum das jetzt der Fall ist. Weil das war nämlich auch ein Thema bei uns in der Redaktion, weil wir das am Anfang auch nicht so richtig verstanden hatten. Dreht sich das jetzt um eine komplette Netzentgeltbefreiung oder nur um die Finanzierungsfunktion. Aber so ist es definitiv. Das hat Achim Zerres auch nochmal uns gegenüber bestätigt. Der Vertrauensschutz wird ausschließlich für die Finanzierungsfunktion gelten. Und wie du schon sagst, ich glaube, für Batteriespeicher, die können damit ganz gut leben, wenn dynamische Netzentgelte kommen. Bei einem PV-Betreiber bin ich mir schon deutlich unsicherer, ob der sich darüber so freut, dass dann vielleicht ab 2032 dynamische Einspeisenetzentgelt zu bezahlen sind.
Der Ruf aus der Elektrolyseurbranche ist da auch ganz klar. Also ein dynamisches Sondernetzentgelt wäre auf jeden Fall sinnvoll. Es gibt ja auch Standorte tatsächlich, ne, wo viel Strom anfällt, wo die Elektrolyseure das quasi wegverbrauchen könnten. Und dass da auch eine Unterscheidung, es war sowohl von EWE als auch von Live, die ja hier auch in Deutschland als französischer Betreiber Wasserstoffprojekte planen, dass man da eine Unterscheidung hinbekommen muss, dass aber vielleicht auch so ein dynamisches Sondernetzentgelt da vielleicht noch nicht mal ausreicht und ein Baukostenzuschuss auch nicht, sondern dass sich das vielleicht auch in der Förderung nochmal gesondert abdecken muss.
Aber dann lass uns doch mal drauf gucken, wie ist jetzt der Fahrplan für die dynamischen Netzentgelte? Weil da spielt die Bundesnetzagentur im Prinzip ein bisschen auf Zeit, denn da ist erstmal noch nicht wirklich klar, wie es da weitergeht. Beziehungsweise ein Stück weit schon. Die Bundesnetzagentur hat zumindest mal eine Skizze vorgezeichnet.
Ja, genau. Also ich habe das mal so ein bisschen mit die Bundesnetzagentur tritt auf die Bremse betitelt, weil dynamische Netzentgelte sollten ja in der ursprünglichen Variante dann schon 2029, also mit dem Beginn von Agnes, kommen. Und das wird jetzt definitiv nicht der Fall sein. Also frühestes Datum ist das Jahr 2030 angegeben und da dann auch erstmal ausschließlich für Speicher auf der Übertragungsnetzebene. Und da wurde dann so ein Zeitrahmen eröffnet, dass nach Möglichkeit bis 2033 dynamische Netzentgelte für Speicher eingeführt werden können. Aber halt kein festes Datum. Also da steht nicht, bis 2033 wird es definitiv dynamische Netzentgelte geben, sondern nur nach Möglichkeit oder nach Wunsch. Ich weiß, die genaue Formulierung weiß ich jetzt nicht mehr, aber es ist auf jeden Fall nicht definitiv festgelegt.
2033 sagst du, finde ich spannend, weil du hast eingangs eingeleitet, als wir darüber gesprochen haben, warum findet das Ganze eigentlich statt? Und du hast gesagt, wir wollen die Netzentgeltsystematik an das Energiesystem der Gegenwart und der Zukunft anpassen. Und wenn wir das Wort Gegenwart dann da mal spiegeln und sagen, die kommen jetzt 2033 und das aber eben auch nur für Batteriespeicher und dann geht das stufenweise irgendwie weiter. Das heißt also, das zieht sich echt noch lange hin, bis sich da was tut.
Im schlimmsten Fall ja. Also es wurde auch ein Fahrplan für Einspeiser eröffnet. Da soll es frühestens ab 2032 kommen, nach Möglichkeit bis 2035. Da werden wir dann, also das sind jetzt noch 9 Jahre, da wird sich auch noch viel tun. Ne? Also das ist natürlich ein Punkt, der durchaus auch kritisiert wurde, dass dieser Punkt der Flexibilisierung, des Anreizens von flexiblen Fahrweisen jetzt doch arg nach hinten gerückt ist. Noch ein Datum, ich weiß, es ist viel, vielleicht sind wir doch nerdig unterwegs, vielleicht muss ich meine Ausnahme, meinen Einspruch von vorhin doch zurücknehmen. Das Konzept für dynamische Netzentgelte soll jetzt 2027 entwickelt werden, also auch erst im kommenden Jahr. Und die Bundesnetzagentur begründet das auch einfach mit der Komplexität, die so ein System erfordert. Und da sind wir wieder bei den Themen, die uns auch immer wieder beschäftigen. Fehlender Digitalisierungsgrad bei den Netzbetreibern, hoher IT-Aufwand und so weiter. Ne? Also das sind die Themen, die irgendwie immer wieder dann kommen. 850 plus Netzbetreiber, nicht jeder ist so weit. Und ja, deswegen ist das, glaube ich, ein großer Schritt auch auf die Netzbetreiber zu, die damit vielleicht noch nicht so gut klarkommen.
Aber es gibt ja auch viele Detailfragen, die, glaube ich, tatsächlich knifflig sind. Es geht darum, welches Signal sendet so ein dynamisches Netzentgelt eigentlich zu welchem Zeitpunkt, also am Vortag sozusagen day-ahead orientiert, dann kann es ziemlich zielungenau sein oder im schlechtesten Fall sogar eigentlich dann ein Signal senden, das an dem eigentlichen Tag dann eher gegenteilig ist, also nachteilig und eben nicht gerade den Anforderungen im Netz tatsächlich entspricht. Auf kürzere Fristen gesehen gibt es natürlich eine größere Komplexität bei der Umsetzung und ja, wenn man dann überlegt, das muss irgendwie auf über 850 Verteilnetzebenen realisiert werden. Es ist auf jeden Fall ein echt großer Brocken. Es ist super sinnvoll. Also das möchte ich gar nicht, zumindest aus meiner Sicht, gar nicht in Abrede stellen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir dynamische Netzentgelte brauchen. Es sinnvoll ist. Besser früher als später. Aber die Umsetzung ist natürlich in unserer Systemlandschaft, die wir nun mal haben, mit einer Vielzahl an auch sehr kleinen Akteuren, mit weiterhin mangelnder Digitalisierung, mit Engpässen bei in IT-Dienstleistern wirklich sehr herausfordernd.
Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist jetzt es ist eine Verzögerung, ja, aber das Zielbild bleibt ja immer noch dasselbe. Ne? Und ich glaube, da muss man dann auch wieder zugestehen, es ist komplex, es ist anspruchsvoll und alles jetzt mit Pauken und Trompeten auf 2029 zuzuschneiden und zu sagen, wir machen das jetzt, kostet es, was es wolle, das kann im Hinblick auf Systemsicherheit natürlich auch nicht das Ziel sein, wenn es dann nicht funktioniert. Und ich erinnere mich gut an einen Wortbeitrag von einem der Übertragungsnetzbetreiber, ich glaube, es war Amprion, bei dem Workshop im Dezember, wo gesagt wurde, wenn dynamische Netzentgelte kommen, dann wird das die Systemstabilität auch nochmal deutlich mehr herausfordern, weil da müssen wir wirklich genau sein. Da führen selbst kleinste Fehler dazu, dass die Systemsicherheit gefährdet ist. Und ich glaube, solche Aussagen muss man ernst nehmen. Und vielleicht ist es dann auch gut, dass man dann sagt, wir gucken, dass wir es vernünftig machen und nicht so schnell wie möglich.
Genau. Die andere Seite der Medaille ist natürlich, dass kritische Stimmen kommen, ne? und man sagt, die Bundesnetzagentur kapituliert tatsächlich vom schlechten Digitalisierungsstand der Netzbetreiber. Das ist halt die Kehrseite der Medaille, dass sie dafür auch ihr Fett wegkriegen wird, um das mal so zu sagen.
Dann lass uns mal noch auf ein anderes Thema gucken, das eben auch sehr, sehr strittig war. Das ist nämlich die Frage der Industrienetzentgelte. Und ich glaube, da geht's ähnlich. Auch da spielt die Bundesnetzagentur aufgrund der Komplexität erstmal ein bisschen auf Zeit.
Also wir haben ja große Netzentgeltrabatte für die Industrie, an die sich die Industrie auch gewöhnt hat, die sie auch tatsächlich braucht, um wettbewerbsfähig zu sein. Das ist immer eine große Kritikpunkt. Müssen die Netzentgelte das leisten oder wäre das vielleicht an anderer Stelle nicht besser aufgehoben? Auf jeden Fall kommt es da jetzt zu einer ziemlichen Erleichterung an der einen Stelle. Das wurde auch schon im Vorfeld angedeutet. Also dieses bekannte Bandlastprivileg, das heißt, wenn ich durchproduziere und ein verlässlicher Stromlieferant bin, was ja in heutigen Zeiten vielleicht nicht mehr so gefragt ist, wie das früher mal der Fall war.
Stromabnehmer, Stromabnehmer.
Dann habe ich meinen Bestand, also die Ausnahme wird tatsächlich verlängert bis 2031. Das heißt, viele haben jetzt tatsächlich erstmal die Gewissheit, es geht jetzt in irgendeiner Form weiter und ich stehe da nicht vor dem Nichts. Die erneuerbaren Branche sagt, oh mein Gott, wie kann man so ein Relikt denn jetzt nochmal verlängern? Das ist total das falsche Signal. 2031, das sind immer noch 5 Jahre, das funktioniert nicht, das kann nicht sein. Auf der anderen Seite tönt die Industrie, mein Gott, 2031, damit komme ich gar nicht klar. Ich brauche sehr viel mehr Zeit, um mich auf das neue System einzustellen. Also der Chemische Verband hat gestern auch zum Beispiel gesagt, mindestens 2037 wäre da angebracht, sonst geht gar nichts. Also die Wahrheit wird wahrscheinlich dazwischen liegen, wie bei vielen Dingen. Aber das ist so die Spannungslage, die aufgemacht wird. Zumindest können die Industrieunternehmen sich jetzt erstmal darauf verlassen, dass sie diese Entgeltrabatte jetzt erstmal in den nächsten Jahren weiterhin bekommen werden.
Eine Anmerkung, Ende 31, ne? Also 32 ist dann Ende des Bandlastprivilegs, nur dass das nicht falsch verstanden wird.
Genau. Ansonsten bleibt es dabei. Also die Bundesnetzagentur unterscheidet auch hier zwischen Anreizfunktion und Finanzierungsfunktion. Wird jetzt erstmal darauf hinauslaufen, dass auch da Kapazitätspreise kommen. Wir haben ja in der Industrie einen Leistungspreis, das heißt, an den Spitzen orientiert sich das Entgelt. Da wird es also auch in der Zukunft einen kleinen Anreiz geben mit Arbeitspreis 1 und Arbeitspreis 2. Das heißt, Industrieunternehmen müssen sich überlegen, welche Leistung brauche ich denn im Netz, was bestelle ich sozusagen in Anführungszeichen. Und das wird auch nochmal ein System sein, was auch nochmal große Veränderungen tatsächlich im Markt bewirken wird.
Wie gucken wir denn im Großen und Ganzen darauf? Mich würde mal eure Einschätzung interessieren. Es war von der Entschärfung die Rede. Ron, du hast gesagt, Bundesnetzagentur tritt ein Stück weit auf die Bremse. Wie fällt die Gesamtbewertung aus?
Ja, ich glaube, es ist immer die Frage der Perspektive, ne? Ich glaube, wenn am Ende alle unzufrieden sind, dann hat man irgendwie auch was richtig gemacht. Also ich glaube, alle happy machen funktioniert nicht. Es wird immer Stimmen geben, die sich selbst benachteiligt sehen, denen es nicht genug Tempo ist oder denen es zu viel Tempo ist. Dass es jetzt bei den dynamischen Netzentgelten ja länger dauern wird, darüber haben wir gerade schon gesprochen. Ich glaube, dafür gibt es seine Gründe. Ich glaube, insgesamt bleibt der eingeschlagene Weg erhalten. Was, glaube ich, so ein bisschen problematisch ist, dass es jetzt halt 2026 keine Klarheit darüber geben wird, wie es denn dann 2029 aussehen wird, weil einfach viele wichtige Detailfragen wie die Ausgestaltung der dynamischen Netzentgelte, wie die Ausgestaltung des Sondernetzentgelts für Industriekunden auf 2027 jetzt verschoben wurden, auch wieder mit Gründen, aber das heißt, für die wirkliche Klarheit wird es jetzt noch länger dauern und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, der mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, weil es einfach ja eine Verzögerung ist, die so nicht eingeplant war und die wir jetzt hinnehmen müssen.
Bundesnetzagentur ist ja auch angetreten mit dem Ziel, das ganze Regulierungssystem einfacher, schneller, weniger bürokratisch zu machen. Da ist meine Perspektive, das sehe ich nicht wirklich. Ich glaube, da sind viele Fallstricke dabei. Gerade dynamische Netzentgelte, so sinnvoll wie sie sind, werden auf jeden Fall die Komplexität erhöhen. Aber ich glaube, es gibt auch andere Punkte, die vielleicht noch gar nicht so genau gesehen werden. Wir sind relativ schnell über das Thema Prosumer hinweggegangen. Da ist künftig dann ein erhöhter Grundpreis gefragt. Das heißt auch für Netzbetreiber, die müssen auch wirklich wissen, wo ihre Prosumer sind. Ne, also da entsteht auch schon mal eine gewisse Komplexität. Bei den Industrienetzentgelten steht künftig in Frage, wenn dann es soweit ist, dass Industrieunternehmen eine Bestellkapazität beantragen müssen. Was passiert eigentlich mit in den Fällen, wo das einfach nicht passiert, weil vielleicht Industrieunternehmen auch gar nicht informiert darüber sind? Also ich glaube, da sind viele Prozesse dahinter, die auch wirklich kompliziert sind, auch noch viele offene Fragen und wo es wahrscheinlich auch noch durchaus gewisse Streitereien dann auch zwischen einzelnen Akteuren geben wird, um dann an der einen oder anderen Stelle für Klarheit zu sorgen.
Ich glaube, Streitereien um die Deutungshoheit sind vorprogrammiert. Dafür ist einfach auch die Netzentgeltsystematik zu wichtig und zu einflussreich. Also das haben wir ganz zu Beginn ja schon gesagt, aber das ist eine der wichtigsten Reformen im gesamten Stromsystem, von dem alle betroffen sind. Und deswegen gibt es natürlich auch ein riesiges Gerangel drum, wer sich da mit seinen Interessen am meisten durchsetzen kann. Genau, das Thema Prosumer ist mit Sicherheit ein Thema, das uns in den nächsten Wochen auch nochmal beschäftigen wird. Allein die Definition eines Prosumers, wie es die Bundesnetzagentur vorgeschlagen hat, ist schon wieder so detailliert und kompliziert, dass man da wahrscheinlich nochmal einen Rechtsanwalt ranziehen muss, um sich erklären zu lassen, was das jetzt eigentlich bedeutet und was es dann halt auch nicht nur für den klassischen Prosumer, sondern was es dann auch für Energy Sharing, für Mieterstrommodelle, für Kundenanlagen und so weiter bedeutet, weil ich glaube, das sind Bereiche, die dadurch auch betroffen werden. Und das zeigt dann irgendwie auch wieder, wie komplex das ganze System mittlerweile geworden ist, dass man mit jeder Wortänderung irgendwie schon wieder andere große Herausforderungen mit sich zieht. Also an Komplexität mangelt es nicht.
Ja, Agnes war das Top-Thema dieser Woche. Bevor wir nochmal ganz kurz drauf gucken, was sonst noch so los war, geben wir einmal ab für eine Marktinformation.
Im Energate-Webinar Volatile Strom- und Gaspreise erhalten Sie aktuelle Markteinschätzungen und Handlungsempfehlungen von Top-Analysten. Der Energate-Gasmarktexperte Dr. Heiko Lohmann und Strommarktexperte Dr. Maximilian Klöss von Power to Market versorgen Sie mit dem passenden Wissen, um Preissignale richtig zu interpretieren und Ihre Beschaffungs- und Handelsstrategie zu optimieren. Das Webinar richtet sich an alle, die Marktbewegungen besser verstehen und fundierte Handels- und Beschaffungsentscheidungen treffen möchten. Ihr Ticket erhalten Sie unter www.energate-events.de.
So, und dann sind wir wieder zurück. Nach einer langen Agnes-Strecke kommt jetzt noch eine Kurzstrecke. Michaela, du bist ja bei uns im Gasteam. Ihr macht die Gas- und Wärmethemen. Was war sonst noch auf jeden Fall lesenswert? Was hast du mitgebracht? Eine Leseempfehlung.
Es geht um die Rückbaukosten. Das ist ja schon im Gasbereich ein Riesenthema. Da gab es im Dezember ein Urteil vom OLG Oldenburg, da hatte EWE versucht, tatsächlich Rückbaukosten bei einer Stilllegung eines Gasnetzanschlusses umzulegen auf einen Kunden, hat er das No-Go bekommen vom Gericht, also ging es um 1.000 Euro. Jetzt haben wir nochmal eine Abmahnung diese Woche bekommen oder wurde öffentlich tatsächlich, dass auch im Fernwärmebereich ein Versorger, und zwar der Braunschweiger Versorger BS Energy, versucht hat, auch Rückbaukosten umzulegen auf den Kunden. Aber auch hier hat jetzt erstmal kein Gericht Nein gesagt, sondern erstmal die Verbraucherschutzzentrale Niedersachsen, die eine Abmahnung erwirkt hat. Also es ging auch um einen erheblichen Betrag. Also wenn der Versorger zurückgebaut hätte, also wirklich die Leitung aus dem Boden gerissen hätte, dann wäre es um 34.000 Euro gegangen. Aber auch für die Trennung nur. Und wenn man das also einfach die Trennung des Netzes vornimmt, da wären es um über 5.800 Euro gegangen. Und das ist natürlich für den Kunden, der auf eine Wärmepumpe umstellt und dann keine Fernwärme mehr haben will, halt ein großer Betrag. Und da gab es jetzt erstmal eine Stoppung tatsächlich durch diese Abmahnung. BS Energy hat auch gesagt, ja, aufgrund dieses Urteils gehen sie jetzt bei allen Kunden erstmal in Vorleistungen, erheben keine Rückbaukosten und warten dann aber tatsächlich, und das sagt auch der Branchenverband AGFW, bis dann eine höchstrichterliche Erklärung da ist oder Festsetzung durch das BGH. Vorher wird jetzt erstmal kein Kunde zur Kasse gebeten, aber das ist halt auch ein Riesenthema, was im Gesetzgebungsverfahren jetzt mit der Fernwärmeverordnung auch nochmal geklärt werden muss. Was passiert eigentlich mit den Rückbaukosten? Wie viel darf der Netzbetreiber umlegen? Wo, wie viel eben nicht? Und da wird es, glaube ich, noch einiges zu schreiben geben in den nächsten Wochen.
Genau, die Details zur Meldung im Fall Braunschweig nachzulesen bei uns auf www.energetmessenger.de. Und Ron, du bist in der Stromrubrik tätig. Was sollten wir da lesen?
Also ich habe einen meiner Meinung nach sehr schönen Text zum Thema Kabelklau an Ladesäulen diese Woche veröffentlicht. Ob der jetzt wirklich schön ist, also es ist ein schönes Thema, aber der Inhalt ist nicht so schön, weil das wirklich ein Riesenproblem geworden ist. Ich habe insgesamt 16 Ladesäulenbetreiber deutschlandweit und überregional befragt und die Rückmeldungen waren ziemlich eindeutig. Das Problem wird immer größer. Allein bei MBW bewegen wir uns mittlerweile in einem mittleren Millionenschaden. Und ich meine, gerade für die E-Mobilität, wo es ja immer noch darum geht, auch einfach dieses Gefühl der Sicherheit an der Ladesäule herzustellen, ist das natürlich ein Riesenproblem, wenn man mit 1% Restakku an die Ladesäule fahren möchte, glücklich ist, die endlich gefunden zu haben und dann ein abgeschnittenes Kabel vor einem liegt und man sich dann denkt, ja, was mache ich denn jetzt? Also da mein Tipp, da mal reinzugucken, weil es geht nicht nur darum, das Problem zu beschreiben, sondern auch um mögliche Lösungswege, Lösungsantworten. Der Titel ist etwas reißerisch, dass die Ladesäulenbetreiber aufrüsten, aber am Ende ist es das, glaube ich, auch so ein bisschen. Also man wehrt sich jetzt auch aktiv.
Und ich bin im erweiterten Sinne ja immer noch Teil des Politikteams von Energate. Ich habe noch eine Meldung unseres Kollegen Carsten Kloth, der auch ab und zu hier im Podcast dabei ist, mitgebracht. Und zwar fordern die Länder, die Südländer Bayern und Baden-Württemberg, Sonderregeln im eigenen Interesse im Rahmen des EEGs, des Erneuerbare Energiengesetzes. Die wünschen sich einerseits ein erhöhtes Ausschreibungsvolumen und wahrscheinlich mit ihren Projekten in den Südländern besser zum Zuge zu kommen und dann auch noch eine Quote für Standorte im Süden. Carsten Kloth hat sich das angeguckt, aufgeschrieben, auch das nachzulesen bei uns auf www.energate-messenger.de. Und ich weiß natürlich, wir haben auch Hörerinnen und Hörer aus der Schweiz, aus Österreich. Dort gibt es jeweils die landesspezifischen Themen und ich habe in diesen Tagen auch extra nochmal an meine Kolleginnen und Kollegen appelliert, sich auch durchaus mit spannenden Themen aus der Schweiz, aus Österreich einzubringen. Und ich hoffe, dass wir demnächst dann wirklich auch mal einen Gast aus Österreich oder der Schweiz hier im Podcast haben. Soweit für heute. Ron, Michaela, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart.
Vielen Dank.
Ja, danke. Dann wollen wir mal gucken, ob wir nächstes Mal wieder einen etwas leichteren Brocken statt Agnes vorzuweisen können.
Na, ich bin gespannt. Wir rollen ja immer ganz gerne ein paar größere Brocken in unseren Podcast rein, aber ich glaube, das macht es ja auch aus. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Bis dahin, eine gute, sonnige und schöne Zeit. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.